Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Wellen von Radio Prag. Zu den Nachrichten begrüßt Sie Margareta Maurová. Tschechiens Außenminister Cyril Svoboda und Verteidigungsminister Miroslav Kostelka entscheiden heute darüber, wie im Zusammenhang mit dem Attentat auf den UNO-Sitz im Irak der Schutz der in Bagdad arbeitenden Tschechen verstärkt werden kann. Am Nachmittag treffen sie diesbezüglich auch mit Premier Wladimir Špidla zusammen. Die Tschechische Republik hat im Irak 79 Militärpolizisten im Einsatz, die vorwiegend den Schutz des 7. Feldlazaretts in Basra gewährleisten und die gemeinsam mit den Briten in der dortigen internationalen Division stationiert sind. Die tschechischen Diplomaten in Bagdad werden von etwa 15 Polizisten bewacht. Die Lage in Bagdad hat sich nach dem Angriff auf den UNO-Sitz wesentlich verändert, meint die tschechische Koordinatorin des Amtes für Rekonstruktion und humanitäre Hilfe für den Irak, Janina Hřebíčková. Sie betrachtet die Tatsache als besonders beunruhigend, da sich die Attacken nun auch gegen nicht-militärische Ziele wenden. Hřebíčková wird unverzüglich nach Tschechien abreisen, um mit Premier Špidla und weiteren Ministern über die neue Situation zu verhandeln. Der japanische Ministerpräsident Junichiro Koizumi wird heute Nachmittag zu einem dreitägigen Besuch in Tschechien eintreffen. Als wichtigste Themen der Prager Visite wurden im Vorfeld des Besuchs der Ausbau der bilateralen Beziehungen noch vor dem EU-Beitritt Tschechiens sowie japanische Investitionen hierzulande genannt. Am Donnerstag trifft Koizumi mit seinem tschechischen Amtskollegen Wladimir Špidla zusammen. Es ist vorgesehen, dass er sowohl an der Statue des Heiligen Wenzel im Prager Stadtzentrum als auch am Denkmal von Jan Palach und Jan Zajíc, die sich aus Protest gegen die sowjetische Okkupation im Jahr 1968 am eigenen Leib verbrannt hatten, Kränze niederlegen wird. Mitarbeiter der tschechischen Sozialhilfeverwaltung, die für die Rentenauszahlung sorgen, wollen sich dem Streik der Lehrer und Steuerbeamten am 1. September anschließen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Mit der Vernehmung des ehemaligen Finanzministers Ivo Svoboda vor dem mittelböhmischen Kreisgericht in Prag wird heute der am Dienstag eröffnete Gerichtsprozess fortgesetzt. Gemeinsam mit ihm sitzt seine Ex-Beraterin Barbora Snopkova auf der Anklagebank. Beide werden der gesetzwidrigen Veräußerung des ehemaligen Kinderwagenherstellers Liberta beschuldigt, bei der sie finanzielle Mittel in einer Gesamthöhe von 5,6 Millionen Kronen, ca. 175.000 Euro, veruntreut haben sollen. 1968 in die Tschechoslowakei eine richtige Entscheidung war. 33% sind im Gegenteil der Meinung, dass die Invasion nicht gerechtfertigt war. Weitere 33% haben keine eindeutige Ansicht geäußert. Diese Ergebnisse gehen aus einer Forschung des russischen Meinungsforschungszentrums VCIOM hervor. Die meisten Russen erinnern sich heute kaum noch an das Ereignis, das vor 35 Jahren passierte. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
Die humanitäre Hilfe für den Irak wird sicherlich auch nach dem grauenvollen Anschlag auf die UNO-Vertretung in Bagdad fortgesetzt werden. Wir berichten über ein konkretes Beispiel aus der jüngsten Zeit. Die Lagerhäuser der tschechischen Armee sind mit überflüssiger Munition überfüllt. Diese muss nun vernichtet werden. Zweites Thema in unserem heutigen Tagesecho. Wir informieren Sie, liebe Freunde, auch über den Prag-Besuch von Stanislav Tillich, Leiter der Sächsischen Staatskanzlei. Und zum Schluss geht es um eine wertvolle Neuentdeckung auf der Prager Burg. Nach dem Tagesecho bringen wir einen neuen Sportreport von und mit Lothar Martin. Der Terroranschlag auf die UNO-Vertretung in Bagdad hat weltweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Mittlerweile haben eine ganze Reihe von Spitzenpolitikern und internationalen Organisationen darauf reagiert. UNO-Generalsekretär Kofi Annan erklärte, Zitat, »Nichts kann diesen Akt grundloser und mörderischer Gewalt gegen Männer und Frauen entschuldigen, die nur aus einem Grund in den Irak gekommen sind«, um dem irakischen Volk zu helfen, seine Unabhängigkeit und Souveränität zurückzuerlangen und unter einer selbstgewählten Führung das Land so schnell wie möglich wieder aufzubauen. dass die internationale Gemeinschaft vor derartigen Gewalttaten nicht zurückschrecken und damit nicht auf die Realisierung der Hilfsprojekte verzichten will, haben viele ihrer Vertreter zum Ausdruck gebracht. Verzichten wird man auch nicht auf die humanitäre Hilfe für die irakische Bevölkerung, an der sich auch mehrere tschechische Hilfsorganisationen beteiligen. An eine konkrete Aktion wollen wir heute erinnern. Im vergangenen Monat hat zum Beispiel die tschechische Caritas Medikamente in den Irak entsandt, die für Kinder und Frauen bestimmt waren. Die Fracht wurde an Bord eines Flugzeugs des tschechischen Verteidigungsministeriums in die südirakische Stadt Basra befördert. Katrin Sapina sprach in diesem Zusammenhang mit Martin Bagne, Projektkoordinator der Caritas, der den Transport begleitete und die Medikamentenverteilung überwachte.
In Anbetracht der unzureichenden Versorgungslage im südlichen Irak übergab die tschechische Caritas eine Lieferung mit Medikamenten. Die humanitäre Hilfe beschränkte sich auf 2 Krankenhäuser, die bisher von anderen Organisationen vernachlässigt worden sind. Ich sprach mit Martin Vanya über die medizinische Versorgung und über zukünftige Hilfsmaßnahmen im Nahen Osten. Wer finanzierte den Hilfstransport mit Arzneimitteln, fragte ich den 29-Jährigen.
I'm a Czech donor from one pharmaceutical company. We have a long, we can say a long time.
Tschechische Pharmahersteller spendeten diese Medikamente im Wert von 1 Million Kronen. Das sind ca. 33.000 Euro. Wir kooperieren schon länger mit Medikamentenherstellern. Sie haben auch Arzneimittel für die Kriegsopfer in Afghanistan gespendet. Das tschechische Verteidigungsministerium wird uns auch in Zukunft unterstützen. Sie geben uns weiterhin die Möglichkeit, Hilfsgüter kostenlos zu befördern. 2 Krankenhäuser konnten wir mit Antibiotika und Vitamintabletten versorgen.
Wie beurteilt der Projektkoordinator die medizinische Versorgung in Basra? Und wird die tschechische Caritas weiterhin humanitäre Hilfe im Irak leisten, wollte ich wissen?
You have really good professionals there. It's you find very very good doctors there, also women.
Die Spitäler sind zwar mit einfachen Instrumenten ausgerüstet, aber die Menschen werden professionell beraten und behandelt. Was mich positiv überraschte, dass viele Frauen in den irakischen Krankenhäusern praktizieren. In islamischen Ländern ist dies nicht der Normalfall. Vor Ort haben wir einen Priester getroffen, der gemeinsam mit katholischen Nonnen 3 Kindergärten betreut und unterstützt. Das Besondere an diesen Einrichtungen ist, dass die Kinder sowohl der islamischen als auch der katholischen Religion angehören. Und das ist sehr wichtig für die Stabilität und Gemeinschaft im Irak.
Das Handeln der Caritas versteht sich nicht nur als kurzfristige Überlebenshilfe, so Martin Vanya im Gespräch, sondern bemüht sich auch, mittelfristige Wiederaufbauprojekte zu fördern. Die katholische Vereinigung wird in Zukunft in Tschechien Patenschaften für irakische Kinder anbieten, um mit dem Geld zum Beispiel Klimaanlagen für die Kindergärten zu kaufen. In den Einrichtungen herrscht eine Hitze mit Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius. Überdies werden im Oktober weitere Spitäler im Irak mit Arzneimitteln und mit medizinischen Geräten versorgt.
Auch unter dem neuen Verteidigungsminister Miroslav Kostelka soll die Reform der tschechischen Armee vorangetrieben werden. Hierbei gilt es nicht nur, die Stärke des Heeres auf 38.000 Mann abzubauen, sondern auch finanzielle Einsparungen vorzunehmen. Eine wesentliche davon ist die Vernichtung von überflüssiger Munition. Näheres dazu im Beitrag von Lothar Martin.
Die tschechische Armee verfügt laut Angaben des Prager Verteidigungsministeriums über rund 100.000 Tonnen an überschüssiger Munition. Außer den Sicherheitsrisiken, die damit verbunden sind, hat dies hohe Kosten für deren Lagerung und Bewachung zur Folge. Die überschüssige Munition ist in 15 Depots gelagert und ihre Bewachung verschlingt jährlich rund 470 Millionen Kronen, ca. 15 Millionen Euro. Aber nicht nur aus diesen Gründen ist deren Vernichtung eine Notwendigkeit, wie mir Ladislav Sticher, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, offenbart.
In erster Linie ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Liquidierung der überschüssigen Munition eine absolute Notwendigkeit ist, denn die Armee der Tschechischen Republik erhält durch die Reform zum ersten Mal klarere Konturen darüber, wie ihre Zukunft aussehen wird. Erst jetzt kann sie sich anhand der Anzahl an Personal und Technik auch auf die entsprechende Menge an Munition einstellen. Zum einen ist die Bewachung der Munitionslager sehr kostenintensiv und zum anderen ist auch Tschechien wie alle anderen Länder verpflichtet, bei den nationalen Streitkräften überflüssig gewordene Munition abzubauen.
Als deutlichstes Beispiel nennt mir Stichler die Armee der Vereinigten Staaten, die seit dem Ende des Kalten Krieges bereits rund 500.000 Tonnen an überschüssiger Munition vernichtet hat und dem in den nächsten Jahren die Liquidierung von weiteren 450.000 Tonnen folgen lassen muss. Tschechien hat sich vorgenommen, innerhalb der nächsten 5 Jahre zumindest 30.000 Tonnen dieser Munition zu vernichten. Das sei zwar nur knapp ein Drittel des überflüssigen Arsenals, aber auch dies sei schon schwierig genug. Denn der Munitionsmarkt sei übersättigt und es gelte außerdem, die strengen Richtlinien der UNO-Resolution einzuhalten, wonach Waffen und Munition nur an als sicher eingestufte Länder veräußert werden dürften, sagte Stichler. Ein weiteres Feld auf dem Reformsektor der tschechischen Armee ist die Reduzierung bzw. der Zusammenschluss von Reparaturwerkstätten für die zu wartende Militärtechnik. So zum Beispiel im nordmährischen Nowyjitschin, wo 2 Werkstätten zusammengelegt werden, von denen eine immerhin zur Modernisierung des russischen Panzers vom Typ T-72 diente. Nunmehr soll der Schwerpunkt der dortigen Arbeit auf die Herstellung von Maschinenbauerzeugnissen gelegt werden, wobei es bereits zu einer engen Zusammenarbeit mit deutschen und britischen Firmen gekommen sei. Dabei habe man sich auf die Entwicklung und Produktion von Spezialaufbauten für Militärfahrzeuge spezialisiert, hieß es. Der Abbau an Munition und Technik bedeutet jedoch nicht, dass die bis zum Jahr 2007 zu reformierende tschechische Armee hernach gänzlich ohne Ausrüstung dastehe, stellt Ladislav Stichler klar.
Armáda bude skutečně menší, nicméně stále vychází z té filozofie té původní reformy, kterou připravoval předchozí ministr.
Die Armee wird in der Tat kleiner. Nichtsdestotrotz erfolgt ihr Umbau hin zu einer Berufsarmee weiterhin nach der Philosophie, wie sie der ehemalige Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík ausgegeben hat. Das bedeutet, obwohl die Streitkräfte kleiner werden, werden sie einen sehr spezifischen Charakter haben. Unsere derzeitige Dominante sind zum Beispiel die Einheiten zur Abwehr von ABC-Waffen und wir beabsichtigen auch weiterhin, uns auf den Ausbau von professionell ausgebildeten und ausgerüsteten Spezialeinheiten zu orientieren. Auch wenn alle Komponenten zurückgefahren werden, so wird ein gewisser Teil an Technik bleiben. Dazu gehören auch Düsen, Abfangjäger und ein kleines Kontingent an Panzern vom Typ T-72, wo wir mit der Anzahl von 30 Stück rechnen. Anknüpfend an den Besuch des tschechischen Premiers Wladimir Spiller in Sachsen in der vergangenen Woche traf am Dienstag der Leiter der sächsischen Staatskanzlei und ehemaliger Europaminister Sachsens Stanislav Tillich in Prag mit Vizeaußenminister Jan Koho zusammen. Silas Schultheiß nutzte diese Gelegenheit, um sich mit Tillich über die gegenwärtige Stimmung in Sachsen vor dem tschechischen EU-Beitritt sowie die Prioritäten der sächsischen Europapolitik nach Mai 2004 zu unterhalten.
Ja, es gibt durchaus schon ein flaues Gefühl bei großen Teilen der Bevölkerung. Was wird Ihnen dieser 1. Mai 2004 für Veränderungen bringen? Mittlerweile macht sich mehr oder weniger auch breit die Erkenntnis, dass das ein Prozess ist, dass da an dem 1. Mai nicht etwas Einschneidendes passieren wird, ähnlich wie bei der Einführung der D-Mark, sondern dass das vielmehr ein ganz normaler Tag sein wird.
Der 1. Mai 2004, ein ganz normaler Tag. Diese Botschaft bemüht sich die sächsische Regierung, ihren Bürgern nahezubringen, um überflüssigen Befürchtungen den Nährboden zu entziehen. Der politischen Elite Sachsens ist die Pflege enger Beziehungen zu den östlichen Nachbarländern ein wichtiges Anliegen. Gleichwohl, so räumt Stanislav Tillich ein, lassen sich die Befürchtungen in der Bevölkerung bezüglich der bevorstehenden EU-Erweiterung nicht so einfach vom Tisch wischen.
Es gibt natürlich schon das Gefühl, dass es zu mehr Wettbewerb führen wird. Und da sind natürlich diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, auch unsicher, werden sie ihren Arbeitsplatz behalten. Die anderen, die jetzt keine Arbeit haben, wissen nicht, ob sie sich dann im Wettbewerb um den einen freien Arbeitsplatz gegenüber Tschechen und Polen werden behaupten können. Ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Teil von Unwissenheit. Und das ist auch Aufgabe der Politik, da noch die Informationen bereitzustellen. Bei denjenigen, wo wir durch Umfragen festgestellt haben, dass sie sich gut informiert fühlen, da ist auch die Angst die geringste.
Nach den Eckpfeilern der sächsischen Europapolitik im erweiterten Europa gefragt, hebt Stanislav Tillich ein weiteres Datum hervor, das neben dem Beitritt 10 neuer Staaten im Mai 2004 für Sachsen von Bedeutung ist, die Neufestlegung der Strukturpolitik in der Europäischen Union im Jahre 2006. Hier hofft Sachsen sehr darauf, dass es nicht zu einem abrupten Ende der bisherigen Förderungen kommt.
Und zum Zweiten ist für uns natürlich eines der wichtigsten Vorhaben in Zusammenarbeit mit unseren polnischen und tschechischen Nachbarn, dass wir es schaffen, aus diesem eingeklemmten Dreieck, in dem wir uns zurzeit befinden, zwischen Tschechien und Polen, einen gemeinsam prosperierenden Wirtschafts- und Lebensraum zu machen, der attraktiv ist für die gesamte Europa.
Der tschechische Vizeaußenminister Jan Kohout hob in diesem Zusammenhang nach dem Gespräch mit Tillich einen ganz praktischen Aspekt des künftigen sächsisch-böhmischen Wirtschafts- und Lebensraumes hervor. Nach dem tschechischen EU-Beitritt könnten tschechische Ärzte die Möglichkeit haben, in Sachsen eine Beschäftigung zu finden. Und zwar vor allem in den landwirtschaftlich geprägten Regionen, wo es an Ärzten mangele. Bereits im vergangenen Jahr hatte die sächsische Sozialministerin von der Möglichkeit gesprochen, dass Ärzte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten das Fachpersonal ersetzen könnten, das von Sachsen in den westlichen Teil der Bundesrepublik abwandert.
Während des Umbaus einiger Räumlichkeiten auf der Prager Burg wurden vor kurzem wertvolle Funde entdeckt, die für Kunsthistoriker von außerordentlich hohem Wert sind. Im westlichen Teil des südlichen Flügels des neuen Palastes der Burg wurden in zwei Räumen Fragmente dekorativer Wandmalereien sowie Reste der Fassade gefunden. Am Mittwochvormittag wurden diese Funde vor Journalisten präsentiert. Martina Schneiberger fragte bei dieser Gelegenheit die Leiterin der Denkmalschutzabteilung der Präsidialkanzlei Eliška Fučíková nach der Bedeutung dieser Funde.
Für uns ist es ziemlich wichtig, gerade in dieser Zeit, wenn in Wien eine große Ferdinand I. Ausstellung ist. Also für uns ist es eigentlich Bestätigung, dass dieses Palast, wo Ferdinand I. und Anna von Jagiellow wohnte, ziemlich nicht nur große, sondern auch sehr dekorative, bearbeitete Architektur war und dass die Fassade nicht vom Innen, von der Burg aus, sondern auch vom Außen noch erhalten geblieben ist. Und aufgrund dieser Fragmente kann man eigentlich Teil dieser Fassade rekonstruieren.
Haben Sie geahnt, dass sich sowas hier befinden könnte?
Ja, wir haben schon geahnt, dass da irgendetwas zu finden wäre. Aber dass da also so viel von der Fassade noch erhalten geblieben ist, das wussten wir natürlich nicht.
Es wurde hier noch eine jüngere Schicht gefunden. Worum handelt es sich dabei?
Ja, die stammt aus der Zeit Ferdinand des Gutmütigen und zwar aus den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, als Ferdinand hier nicht im Exil, sondern in Pension wohnte und hat die Prager Burg, also viele der Räume mit den Malereien schmücken lassen und Josef Navratil gehörte zu seinem beliebten Maler und diese Fragmente, worüber wir wirklich keine Ahnung gehabt haben, dass sie dort existieren, plötzlich dort gefunden wurden.
Diese Funde werden jetzt konserviert und renoviert oder was passiert damit?
Nee, jetzt werden die Restauratoren darauf arbeiten. Und zwar diese Renaissance-Fassade wird dokumentiert werden und bedeckt mit dem Verputz und darauf kommen dann die Restauratoren, die diese Malereien von Navratil erst konservieren werden und teilweise auch rekonstruieren werden, damit dieser Raum gut aussieht.
So, das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Ich darf Ihnen jetzt, liebe Freunde, einen neuen Sportreport anbieten. Am Mikrofon sind Katrin Sliva und Lothar Martin.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag, der heute aus einem bunten Mix aus Motorsport, Eishockey und Leichtathletik zusammengestellt ist. Wenn Sie Näheres dazu erfahren wollen, dann bleiben Sie doch einfach dran. Unweit der mährischen Messestadt Brno-Brünn wurde am vergangenen Wochenende der tschechische WM-Grand Prix im Motorradrennsport ausgetragen. Wie immer war es der Jahreshöhepunkt im Motorsportkalender der Tschechischen Republik. Und entsprechend groß war auch diesmal das Echo unter den Zweiradfans. An den drei Veranstaltungstagen kamen nicht weniger als 75.000 Zuschauer an den 5,3 Kilometer langen Masaryk-Ring, auf dem auch diesmal wieder packender Rennsport geboten wurde. Ganz besonders spannend ging es in der MotoGP-Konkurrenz, also der Königsklasse unter den WM-Wettbewerben zu, wo sich schon bei den vorangegangenen Rennen der heiße Zweikampf zwischen dem italienischen Titelverteidiger Valentino Rossi und seinem spanischen Herausforderer Sete Gibernau herauskristallisiert hatte. Wie dieses Duell sowie die anderen WM-Läufe von Brünn ausgegangen sind, das fasst mein tschechischer Rundfunkkollege Peter Ljutonski zusammen.
Nur denkbar knapp hinter dem siegreichen Rossi kam nach einem wunderbaren Zweikampf der Spanier Sete Gibernau ein. Den dritten Platz belegte der Australier Troy Bayliss. In der 250 Kubikzentimeter-Klasse war der Franzose Rondy de Punier der schnellste. Und in der 125 Kubikzentimeter-Klasse gewann der Spanier Daniel Pedrosa. In dieser Klasse hat der junge Schweizer Thomas Lüthi, der für das tschechische Elite Grand Prix Team fährt, sehr angenehm überrascht. Er hatte sogar einige Zeit die Führung inne, ungefähr zur Hälfte des Rennens stürzte jedoch der vor ihm fahrende Pablo Nieto und Lüthi konnte dem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen. Das mit Spannung verfolgte WM-Debüt der erst 16-jährigen Tschechin Margareta Janáková verlief emotionslos. Sie fuhr als 25. über die Ziellinie.
An einem Wunschziel war jedoch tags zuvor ein 27-jähriger Puckjäger angelangt, der im westböhmischen Karlovy-Vary Karlsbad zum besten tschechischen Eishockeyspieler der abgelaufenen Saison 2002-03 gekürt wurde. Um wem es sich dabei handelt, das verraten wir Ihnen gleich. Milan Hedug, der rechte Flügelstürmer des NHL-Teams Colorado Avalanche, spielte eine fantastische Saison. Als einziger Stürmer der weltbesten Eishockey-Liga erzielte er in der Punkterunde 50 Treffer, wodurch er anschließend mit der Maurice Richard-Trophäe für den besten NHL-Saisontorschützen ausgezeichnet wurde. Eine Ehrung, die ihm als ersten tschechischen Krieg zuteil wurde und das trotz eines Jaromír Jágr, der zuvor mehrmals in der NHL-Scorerwertung triumphiert hatte. Der aus Ústí nad Labem aus sich stammende Hedug ging daher am vergangenen Samstag völlig zu Recht als Sieger einer Umfrage hervor, die sich hierzulande allergrößter Popularität erfreut. Die Umfrage Goldene Eishockeyschläger, die in diesem Jahr zum bereits 35. Male durchgeführt wurde und bei der der jeweils beste Kufenkrieg des Landes mit der gleichnamigen, immerhin 20 Kilo schweren Trophäe ausgezeichnet wird. Voller Stolz ließ Hedug dann auch nach seinem Sieg verlauten.
Ich stelle diese Auszeichnung auf eine Stufe mit der des besten NHL-Torschützen. Denn ich meine, dass es ziemlich schwierig ist, diese Trophäe zu gewinnen. Und wenn ich nur auf die Namen schaue, die hier eingraviert sind, dann bin ich sehr erfreut, dass mein Name nun unter ihnen sein wird.
In der Tat, die große Bronzestatue mit der Figur eines jubelnden Eishockeyspielers war zuvor von insgesamt 18 Krecks gewonnen worden, darunter von solchen Legenden wie Wladimir Martinets und Milan Novi, die die Trophäe 4- bzw. 3-mal abräumten, oder den heutigen Stars wie Dominik Hašek oder Jaromír Jágr, die mit je 5 Siegen die bisherigen Rekordalter dieser Umfrage sind. Auf die Frage, ob ihm dieser Pokalgewinn nun eine zusätzliche Bürde auflaste oder ihn vielmehr noch befreiter aufspielen lässt, antwortete Milan Hedug.
Ich
hoffe, dass mich dieser Triumph nicht allzu nervös werden lässt. Selbstverständlich habe ich die Latte nun ziemlich hochgelegt, aber ich hoffe, dass mich das noch zusätzlich motivieren wird. Ich werde mich bemühen, noch härter zu trainieren und ich werde versuchen, die Leistung, die ich in dieser Saison gebracht habe, zu wiederholen bzw. ihr sehr nahe zu kommen. Selbstverständlich habe ich eine außergewöhnliche Saison hinter mir, doch ich werde mich bemühen, an diese anzuknüpfen oder gar noch etwas draufzulegen, sollte das möglich sein.
Mit 448 Punkten und dem großen Abstand von genau 200 Punkten verwies Milan Hedug den für die Ottawa Senators spielenden Martin Hablat auf den zweiten und den weitere 15 Zähler zurückliegenden Stanley Cup Gewinner Patrick Eliasch auf den dritten Platz. NHL Superstar Jaromír Jágr platzierte sich diesmal nur auf dem sechsten Rang. Mit seiner schwangeren Ehefrau Slata, mit der er gemeinsam die Geburt von Zwillingen erwartet, durfte er deshalb nach der Preisverleihung die Kutschpartie durch die herrliche Karlsbader Innenstadt genießen. Eine weitere Ehrung also, über die er so zu schwärmen wusste.
Das war ein großes Erlebnis. Es sah fast so aus, als würden gewichtige Herren aus dem Mittelalter vorfahren, denn die sind damals auch kutschiert worden. Die Kutschpartie war perfekt und Karlsbad ist eine herrliche Stadt. Ein großartiges Erlebnis also.
An diesem Samstag beginnt in Paris die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Es ist die 9. ihrer Geschichte und sie wird uns auch genau für 9 Tage bis zum Sonntag, dem 31. August, in ihren Bann ziehen. Am Start werden auch 24 tschechische Athletinnen und Athleten sein, die nach Möglichkeit an das verhältnismäßig erfolgreiche Abschneiden bei der 8. WM 2001 in Edmonton anknüpfen wollen. Das wird jedoch kein leichtes Unterfangen, denn schließlich gelang es der tschechischen Vertretung vor 2 Jahren immerhin 2 Weltmeistertitel zu erringen. durch Speerwerfer Jan Železný und durch Zehnkämpfer Thomas Dvořák. Beide sind auch diesmal wieder im nationalen Aufgebot, doch sie sind entweder, wie im Falle von Dvořák, längst nicht mehr in der Form, die auf eine Titelverteidigung hoffen lässt, oder aber sie müssen sich, wie im Fall von Železný, ständig mit irgendwelchen Verletzungen herumplagen. Daher hat auch der tschechische Leichtathletik-Cheftrainer Václav Fischer die Erwartungen etwas nach unten geschraubt.
In Edmonton waren es zwei Goldmedaillen. Dies zu wiederholen wäre sehr schön, aber es erscheint mir nicht wirklich realistisch. Also sollten es diesmal zwei Medaillen werden, egal welche, dann würde ich zufrieden aus Paris abreisen.
Einem, dem er den Medaillengewinn noch am ehesten zutraut, ist Zehnkampf-Weltrekordler Roman Schäberle. In Bestform ist Schäberle sogar ein heißer Kandidat auf den WM-Sieg. Doch leider hat auch bei ihm im Vorfeld der Titelkämpfe eine Erkrankung die optimale Vorbereitung verhindert. Zudem ist Schäberle mit dem US-Amerikaner Pappas ein neuer, ernstzunehmender Gegner entwachsen. Deshalb ist Cheftrainer Fischer auch erfreut darüber, dass der seine WM-Teilnahme lange selbst in Frage stellende Železný letztlich doch für Paris zugesagt hat. Aus Fischers Antwort wird deutlich, weshalb.
Für die anderen Athleten ist er der Mr. Leichtathletik schlechthin. Er genießt unter ihnen ein riesiges Vertrauen und allein schon durch seine Anwesenheit wächst das Potenzial in der Mannschaft, vor allem von der psychologischen Seite her.
Man darf also gespannt sein, ob die Železný, Schäberle, Dvořák und Co. auch diesmal wieder für Furore sorgen werden. Spätestens in 2 Wochen, wenn wir unseren nächsten Sportreport ausstrahlen, werden Sie es erfahren.
Das war ein neuer Sportreport. Am Mikrofon waren Lothar Martin und Katrin Sliwer. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 704.